Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home an einem, würde ich sagen, sehr bemerkenswerten Tag. Ich bin hier in der Frankfurter Börse. Man sieht hier, na, da oben ist das Besucherzentrum, da hängt so eine große Heatmap, alle 40 DAX-Aktien zum Handelsstart heute Morgen. Seit die da hängt, habe ich es noch nicht gesehen, alles rot. Also das ist so schon ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und eben als ich runtergegangen bin, war es immer noch sehr rot. Und deswegen bin ich schon ganz froh, dass heute der Andreas Bernstein bei uns ist. Robert Redfeld kann leider nicht, müssen wir verschieben. Ich werde einen neuen Termin ansetzen. Aber es passt schon ganz gut in die momentane Situation, weil Andreas wird uns gleich seine Tipps geben, wie man als aktiver Trader, als aktive Traderin mit dieser Volatilität umgehen kann. Also was man da tun sollte. Und das ist, wenn ihr jetzt langfristig investiert, dann schaut ihr vielleicht besser mal ein paar Tage nicht in euer Depot. Aber alle, die taktisch unterwegs sind, aktiv traden, die sollten sich natürlich damit beschäftigen, was sie machen, wie sie umgehen mit dieser starken Bewegung, weil alles fällt. Also vorhin mein letzter Blick, dann sind es nicht nur die Aktien, die hiesigen Aktien, die US-amerikanischen Aktien, die Rohstoffe, logisch, Ölpreisschock, reden wir gleich als erstes drüber. Aber auch Krypto und auch Gold, ja, hat definitiv ein paar Prozente abgegeben. Herzlich willkommen, Andreas, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich mag mich kurz vorstellen, das Ganze natürlich nochmal gepaart mit einem Risikodisclaimer, denn das Ganze ist nur meine persönliche Meinung. Keine Empfehlung, keine Handelsberatung und so weiter, das muss man immer dazu sagen. Ich bin seit rund 30 Jahren an der Börse aktiv und lebe die Börse. Das heißt, ich lebe von der Börse und an der Börse. Ich bin in diesen täglichen Kursschwankungen nicht unbedingt gefangen, aber so stark involviert, dass für mich schon 100 Punkte sehr, sehr viel sind. Ja, das kann man als Daytrader natürlich dann auch entsprechend umsetzen. Auf beiden Seiten wohlgemerkt. Also man kann auch auf fallende Kurse auch als Privatanleger seit vielen Jahren spekulieren. Das macht es ein bisschen einfacher als Long Only. Mit der Börse bin ich auch schon öfters in Berührung gekommen, wie man hier sieht. War ich da auch schon mehrfach, auch auf der Besuchertribüne und habe auch die DAX-Tafel dann immer schön mit beäugt. Und du hast schon eingangs gesagt, die Märkte sind stark unter Druck geraten. Jetzt nicht nur übers Wochenende, aber am Wochenende spitzt sich ja so eine geopolitische Lage immer wieder zu. Wenn wir uns mal die Märkte als Index von letzter Woche anschauen, als Wochenzusammenfassung, da war ja schon alles rot. Also über Asien bis zur Wall Street, das war schon eine extrem schwache Woche und so geht es auch in dieser Woche erstmal weiter. Und auch das hast du erwähnt, Rohöl oder allein die Rohstoffe, die machen momentan solche Sprünge nach oben, wie wir es das letzte Mal vom Preislevel, vom Ölpreis das letzte Mal gesehen haben, als der Ukraine-Krieg ausbrach im Jahr 2022. Also es ist ein sehr seltenes Ereignis, was wir gerade haben.
Danke dafür für die erste Einschätzung. Also es geht uns jetzt in den nächsten 30 Minuten darum, dass du uns eine Einordnung gibst, wie du die aktuelle Lage siehst, dann was man dann aktiv tun kann und vor allen Dingen ein paar Tipps. Und das glaube ich, das Allerwichtigste in so einer Situation, dass man eben nicht aus dem Bauch heraus agiert, sondern strukturiert statt impulsiv seine Depots anfängt wie wild anzupassen. Aber vorab wollen wir was von euch wissen. Ich bin hier noch nicht ganz firm mit dem Ganzen. So. Und zwar, was denkt ihr? Weil die letzten Male, also letzte war ja dann der Rosengarten Liberation Day Schock und da war es ja super, super schnell wieder vorbei. Geht ihr davon aus, dass das jetzt auch mal einfach nur mal kurz runter und dann geht es schon wieder hoch? So war es ja die vergangenen Male. Oder glaubt ihr, dass es jetzt deutlich tiefer gehend sein kann, was da gerade passiert? Bitte abstimmen. Wer keine Meinung hat, kann auch sagen, er weiß noch nicht. Und was meinst du, Andreas? Was glaubst du, dass die
Ich
Leute.
möchte niemanden beeinflussen. Im mittelfristigen Segment oder auch bei meiner Altersvorsorge bin ich der Verfechter von in Schwäche kaufen. Ja, also und das hat auch die Historie gezeigt. Es gibt in der Historie keinen großen Crash auf den Indizes basierend an der Wall Street oder auch im DAX, wo nicht binnen von 8 Jahren das alte Allzeithoch, was es davor gab, wieder erobert wurde. Also selbst beim Platzen der Dotcom-Blase, davor war der DAX um die 8.000 Punkte notierend, dann ging es auf 2.400 nach unten, ja, also das ist schon ein richtiger Crash, kann man das Wort tatsächlich benutzen, hatte dann spätestens 8 Jahre später neue Höchstkurse erzeugt. Also wer einen kühlen Kopf bewahrt und in solcher Schwäche Qualitätswerte oder eben einen Korb, ein Basket, einen ganzen Aktienindex quasi als Produkt kauft, der hat langfristig gesehen alles richtig gemacht.
Ja, also da immer wieder dran zurückdenken, mit seinem Kerninvestment ist prognosefrei das Erfolgreichste. Und es sind tatsächlich nur die Satelliten oder die ganz kurzfristigen Aktionen, die man anpassen sollte. Wie ordnest du denn die momentane Stimmung ein? Was glaubst du, was da dominiert?
Also bei kurzfristigen Bewegungen, da bin ich dann quasi im Kopf genau umgekehrt wie der langfristige Anleger. Nämlich da muss ich darauf achten, dass ich keine Meinung habe, weil eine Meinung zu handeln, gerade im kurzfristigen Zeitrahmen, kann einen ganz viel Geld kosten, bis hin zu das Depot ist weg. Da versuche ich, meine Meinung hinten anzustellen und auf die Marktgegebenheiten zu reagieren. Und da hatten wir heute Morgen mit den ganzen Schlagzeilen von dem Ölpreisschock, mit dem Angriff auf Öldepots im Iran und so weiter, natürlich eine ganz finstere Welt. Aber wer in der ersten halben Handelsstunde, oder nehme ich gerne mal hier den Chart zu Gemüte, oder wir schauen mal gerne auf das Chartbild, dass wir hier uns den DAX mal genauer anschauen, im großen Chartbild sieht das alles sehr, sehr schlecht aus. Also wir haben auf der Oberseite das Allzeithoch nicht mehr erreicht. Das war übrigens am 26., 27. Februar. Da standen wir 100 Punkte vor dem Allzeithoch im DAX, seitdem über 2000 Punkte verloren und waren heute Morgen schon unter der 23.000. Und wie man hier so schön sieht, das ist der Stundenchart, also jede Kerze symbolisiert eine Stunde. Wenn ich das mal kurzfristiger mir anschaue, ist jeder, der heute Morgen direkt zur Handelseröffnung auf fallende Kurse in den Markt gegangen ist oder eben seine Aktien verkauft hat, derjenige, der es jetzt schon 2 Stunden, 3 Stunden später bereut, weil eben gerade wieder eine Erholung einsetzen. Das sieht man eben sehr, sehr häufig am Markt. Kurzfristig reagiert der Markt unlogisch, wenn man quasi die Homo sapiens-Logik ansetzt. Aber mittelfristig kommt er dann doch wieder zu einer Logik zurück. Und da muss man sich eben entscheiden für ein Vorgehen, entweder kurzfristig agieren oder mittel- bis langfristig. Und das muss ich eben auch tun. Das ist eine schwere Aufgabe.
Auf was schaust du morgens zuerst, um das einzuordnen? Ist es so ein Chartbild oder hast du andere Sachen, die du dir als erstes anschaust?
Ich beginne immer damit zu schauen, wie die anderen Märkte reagiert haben, weil der DAX ist natürlich nicht losgelöst vom internationalen Gefüge. Und wie man es heute erkannt hat, wenn die Rohstoffpreise in eine Richtung laufen, die eben den Märkten nicht gefallen, respektive die Woche öffnet ja mit den asiatischen Märkten, mit den amerikanischen Futures. Jetzt ist durch die Zeitversetzung auch die Wall Street 1 Stunde früher geöffnet als sonst, wegen Sommerzeit, Winterzeit, Divergenzen und so weiter. Und das wirkt sich dann natürlich auf den DAX aus. Heißt, wenn ich das Chartbild jetzt einmal mal zumache, sieht man hier, dass die Indikation für den US-Markt vom Dow Jones beispielsweise bei minus 500 Punkten ist. Also die Wall Street wird vornehmlich mit einem starken Minus heute öffnen. Und genau diesen Blick tätigen viele Händler und sehen dann eben beim DAX noch sogenanntes Speck an Rippen und gehen dann auch davon aus, dass er erstmal negative eröffnet. Also die anderen Märkte erstmal anschauen, bevor der DAX eröffnet. Das ist die erste Aufgabe.
Und welche 3 Faktoren oder welche, ich weiß nicht, ob es 3 sind, aber welche Faktoren treiben momentan die Volatilität am stärksten?
Also ich denke, die Angst ist ein Punkt, dass eben viele sagen, sie möchten aus dem Markt raus. Es ist nicht ihr Umfeld, in dem sie aktiv investieren wollen. Und der zweite Faktor ist, also neben dem Sentiment der Marktteilnehmer, ist natürlich die großen Marktteilnehmer. Die bewegen viel, viel mehr als wir Kleinanleger alle zusammen. Und die gehen eben nach klaren Risikoparametern vor. Und jetzt sind wir auch schon wieder beim Thema Risiko, was man damit beachten sollte an der Börse. Und wenn zum Beispiel eine Fondsgesellschaft, ein Hedgefonds oder auch eine ganz normale Kapitalanlagegesellschaft eine größere Position in einer Aktie hat, nehmen wir mal als Schwergewicht eine SAP, und die SAP fällt ihre 20% seit dem Einstieg, dann muss der Manager dieses ihm anvertrauten Kapitals natürlich Sorge tragen, dass die Risikoparameter eingehalten werden. Und wenn die Risikoparameter aussagen, bei minus 20% raus aus der Aktie, dann muss er raus. Und das sorgt eben auch an einem schwachen Tag dafür, dass nochmal Druck reinkommt, obwohl es vielleicht gar nicht logisch wäre, obwohl vielleicht die Aktie auch fundamental attraktiv ist. Aber das passiert dann einfach. Und diese Spuren am Markt zu sehen, da gibt es noch mehr Spuren, wie zum Beispiel den Verfallstag kommende Woche an der Terminbörse und so weiter. Wenn man das so ein bisschen mit beachtet, dann kann man in diesem Fahrwasser der Börse ganz gut mitschwimmen.
Sicherlich über solche Stops reden wir gleich nochmal, aber lass uns mal mit den Märkten anfangen. Da ist ja schon mehrfach gefallen. Am massivsten sind ja die Einflüsse der Rohstoffmärkte. Vielleicht magst du uns da ein kleines Update geben, wie du das beurteilst, was da gerade passiert.
Ja, schauen wir uns den Rohstoffmarkt mal an. Auch da gibt es natürlich viele News, die den Markt treiben. Ich gehe auch gern wieder auf den Chart gleich mal drauf, weil der quasi mein Handwerkszeug ist. Also wir sind über die 100 drüber. Das ist jetzt Crude Oil, Brent Crude Oil. Es gibt mehrere Sorten. WTI wird zum Beispiel auch angeschaut oftmals. Aber mit diesem Sprung hier nach oben, das ist ja quasi ein kursleerer Raum. Also da hat keine Kursnotierung stattgefunden. Den markiere ich mir immer als allererstes, um zu sehen, wenn der Kurs in diesen luftleeren Raum, wie man so schön sagt, in das Gap, ja, in die Kurslücke eintritt, dann geht es oftmals schnell. Bei Aktien sieht man es noch deutlicher als eben bei Rohstoffen, weil Rohstoffe in der Regel ja fast rund um die Uhr handeln. Also da hat man selten Kurslücken, nur am Wochenende. Beim Bitcoin hat man zum Beispiel überhaupt keine Kurslücken. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, da der rund um die Uhr 24/7 handelt. Also wenn der Kurs jetzt hier weiter nach unten laufen würde, wäre diese Kurslücke schon mal ein erstes interessantes Signal, wo man sagen könnte, oha, jetzt sind all diejenigen, die irgendwo hier oben gekauft haben, auf alle Fälle im Minus und haben dann auch wieder ihr Risikomanagement, müssen irgendwie raus aus dem Markt, haben ihren Stopp irgendwo hier drin liegen. Und das führt dazu, dass es dann sehr schnell geht und dass wir wieder auf dieses Level draufkommen. Bei der Beurteilung, ob es antizyklisch vielleicht hier oben Widerstandslevel gab, da muss man dann in die Historie zurückgehen und darauf setzen, dass die Marktteilnehmer das genauso tun, aber auf Basis der zeitlichen Variable, dass das letzte Mal der Ölpreis 2022 in der Region war, glaube ich nicht, dass es da noch irgendwie eine Schieflage oder irgendwas von Marktteilnehmern gibt, die sich auf den Kurs beziehen. Aber wenn es in jüngster Vergangenheit schon mal so eine Art Doppelhoch oder so gab, dann kann man das natürlich auch mit ins Kalkül einbeziehen.
Wie lange ist denn das Fenster, in dem Öl nicht gehandelt wird?
Wie lange Öl nicht gehandelt wird? Am Wochenende meinst du?
Ja, genau.
Ja, Freitagabend ist immer 23 Uhr, dann Closing Wall Street und dann sind auch die Öl-Futures und damit quasi das Fixing für eine Indikation von anderen Marktteilnehmern, die zum Beispiel im CFD-Bereich auch nur ein Abbild vom Primärmarkt schaffen, nicht mehr erhältlich und dann gibt es eben keine Kurse mehr und dann geht es weiter in der Regel ab 0 Uhr vom Montagmorgen mit dem Start der asiatischen Märkte.
Okay, hier ist noch eine Frage zu, weil sprechen wir auch mal ganz kurz über Gold. Das ist ja auch gefallen, aber natürlich hat es sich nach einer extrem langen und auch starken Hosse. Da hat Jörg eine Frage dazu, wie spielen Öl und Gold miteinander? Also gibt es da einen Zusammenhang? Wie bewertest du das?
Also man hat in der einschlägigen Literatur, da könnte ich jetzt gerne mir mal so ein Buch rausgreifen, immer wieder gelesen, dass es Korrelationen gibt zwischen den Rohstoffen, also Rohstoffe im Sinne von Safe Haven, wenn die Asset-Klasse Aktien zum Beispiel gar nicht gut läuft, dann kam die neue Asset-Klasse der Kryptowährung hinzu. Auch da hat man gesagt, wenn die Aktien unter Druck geraten, dann könnte das Kapital in die andere Asset-Klasse übergehen. Aber das hat sich in den letzten Jahren quasi ausgehebelt, diese Aussage, ihre Gültigkeit verloren. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Krise gemerkt, dass wenn Liquidität gesucht ist, also wenn Marktteilnehmer im großen Stile ihre Asset-Klassen verkaufen, dann verkaufen sie alles. Also dann gibt es nicht diesen sogenannten Safe Haven. Und das haben wir auch ganz klar gesehen beim Goldpreis. Der Goldpreis hatte ja erst jüngst ein neues Allzeithoch markiert, 26.01. Und das ist eben diese Region, wo eben auch DAX beispielsweise oder Nasdaq ganz knapp vor dem Allzeithoch stand oder der Dow Jones neues Allzeithoch markierte. Also zeitgleich Gold und Aktienmärkte auf Allzeithoch. Die alte Korrelation, würde ich mal sagen, gibt es nicht mehr.
Ja, selbst die Cat-Bonds sind nach Ali Masaba gefallen, die ja also als der letzten Diversifikationsnischen gelten. Aber er hat ja in seiner Kolumne drüber geschrieben. Also wen das interessiert, einfach mal bei uns auf der Website nachlesen. Aber kommen wir mal zu den, oder eine andere Frage, solange wir noch bei den Rohstoffen sind. Sind die Rohstoffmärkte für dich als Trader überhaupt interessant?
Für mich im kurzfristigen Zeitraum sind sie nicht interessant, weil sie von der Liquidität weitaus geringer angesiedelt sind als die großen Aktienindizes. Also ich handle lieber einen DAX oder Am allerliebsten natürlich in Amerika die Indizes S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, weil ich eben da mit meinem Kapital ganz schnell rein und ganz schnell rauskomme und weil eine einzelne Meldung, die dann auf den Markt trifft, den Markt nicht gleich um 5% in die eine oder andere Richtung treibt. Und das ist ja das Gift, also da sind wir wieder beim Risikomanagement, wenn du im Markt mit deinem Kapital sozusagen involviert bist und dann kommt so eine Meldung wie zum Beispiel Goldpreis oder Ölpreis, dann geht es gleich mal mehrere Prozent in eine Richtung. Man handelt als privater Trader natürlich immer mit einem Hebel auf das eingesetzte Kapital und 10% bei einem Hebel von 10, dann kann man sein Kapital verdoppeln oder gleich abschreiben.
Dann schauen wir mal auf die Aktien, die du ja genannt hast, als spannender, weil liquider. Frage an der Stelle, diese Bewegung nach unten jetzt durch den Schock, hältst du die? Also wie ist robust könnten jetzt deutsche Aktien, deutsche Blue-Chips oder auch US-amerikanische Blue-Chips sein?
Da muss man bei der Frage deutsche Blue-Chips oder amerikanische Blue-Chips sicherlich auch die Währungen mit betrachten. Wir haben gerade am Freitag gesehen, die US-Arbeitsmarktdaten, die waren sehr, sehr schwach. Also da geht es gar nicht mehr um, wie viele neue Stellen wurden geschaffen außerhalb der Landwirtschaft, die sogenannten NFPs. Das gab sogar einen Schwund. Und das hören wir ja von vielen Unternehmen, dass gerade das Thema KI, künstliche Intelligenz, hier Arbeitsplätze kostet und Arbeitsplätze abgebaut werden, weil eben die KI, der Roboter auf Deutsch gesagt, die Arbeit effizienter und schneller und kostengünstiger erledigt. Und das geht dann am Ende zu Lasten vom Dollar. Also der Euro ist zum Dollar in den letzten Monaten stark nach oben gelaufen. Heißt, Investments in amerikanische Aktien haben vielleicht einen Kursplus erstmal auf dem Zettel bei den Einzelaktien gezeigt, aber per Saldo mit der Währungsumrechnung eben keinen Ertrag. Und deswegen sehen wir aktuell, dass das Kapital aus dem amerikanischen Markt ein Stück weit rausfließt, auch vor allem aus dem KI-Sektor. In andere Märkte und da könnte vielleicht Europa so eine Art Safe Haven international sein, auch die Emerging Markets. Und um hier mir ein Bild zu machen vom Chart, schaue ich dann immer gerne, in welcher Phase befinden wir uns. Wir sind aktuell, wenn ich jetzt den letzten Hochpunkt hier nehme, kurz vor dem Allzeithoch, vom DAX in der Abwärtsbewegung. Das heißt, die großen Marktteilnehmer, die warten mit größeren Investments auch. Da kann man vielleicht auch die 200-Tage-Linie noch hinzunehmen. Es gibt ja mehrere Dinge, die man sich anschauen kann. Ich schaue auf einfache Trendlinien, die schauen, bis man wieder aus diesen Abfolgen von fallenden Hochpunkten, fallenden Tiefpunkten, also diesen Abwärtstrend rauskommt. Und das wäre aktuell dann um die 23.500. Wäre es wieder interessant, in den Markt reinzugehen. Ansonsten kann ein Trend länger gehen, als man Kapital hat, hat mal ein Börsenphilosoph gesagt.
Wir befinden uns ja auch noch mitten in der Berichtssaison im Moment. Natürlich ist das, was da Unternehmen gerade berichten, da steckt das, was zurzeit passiert, in der Gegenwart passiert ja überhaupt noch nicht drin. Tust du als Trader auf sowas schauen, auf diese Fundamentaldaten, wenn die Unternehmen jetzt Gewinne melden oder schrumpfende Gewinne melden?
Ja, auf jeden Fall schaue ich drauf. Aber auch da gilt natürlich, die Marktreaktion mit einzubeziehen. Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Nvidia, das wertvollste Unternehmen an der Wall Street, stand bei knapp 5 Billionen Marktkapitalisierung. Also noch vor einer Apple, vor einer Microsoft und allen anderen Unternehmen. Hat Quartalszahlen gemeldet, die super prächtig waren. Die Aussichten auch super toll. Eine Gewinnmarge von über 70%, also das haben die wenigsten Unternehmen. Und trotzdem ging der Kurs am Folgetag erstmal um, ich glaube, 8% nach unten, den Tag darauf nochmal so weit nach unten. Also die Aktie wurde abgestraft, obwohl eigentlich alles super ist. Ja. Und deswegen kann man sich nicht nur die Bilanzen anschauen und sagen, die Bilanzen sind super, das wird schon, sondern man muss das immer im Marktumfeld von der Marktreaktion sich ansehen und letzten Endes können wir die Bilanzen ja auch nicht prüfen. Also ich will jetzt nicht das Thema Wirecard hier auf den Tisch holen, aber man muss ja auch glauben, was da drin steht. Und da bin ich auf der sichereren Seite gefühlt, wenn ich die Marktreaktion handle und nicht so tief mich in die Bilanzen reinwühle. Aber ich schaue sie mir an, auf jeden Fall.
Gibt es apropos Marktreaktion, Handeln, gibt es für dich eine Phase, in der du lieber kein Trade setzt?
Oder ja, sagst Finger weg? Ganz klar, wenn die Earnings selbst rauskommen, also wenn wir nochmal das Thema Nvidia kurz im Hinterkopf behalten, dann sind die ja an einem Mittwoch nachbörslich veröffentlicht worden. Die meisten Quartalszahlen werden nachbörslich eröffnet, also die Wall Street schließt 22 Uhr unserer Zeit, dann noch eine Viertelstunde durchatmen, nochmal ein Espresso holen. In den USA ist es erst 16.15 Uhr dann übrigens, sie sind noch frischer dabei als wir. Und dann kommen die Zahlen raus und dann ist die erste Bewegung oftmals 5%, 10% bei manchen kleineren Werten wie Service ServiceNow, MongoDB auch mal 20% nach Earnings, also nach den Quartalszahlen, in eine Richtung. Und auch das heißt nicht, dass es am nächsten Tag in die Richtung weiterläuft, sondern bei Nvidia war die erste Reaktion ja deutlich im Plus. Da ging es 4% nach oben über $200 und am nächsten Tag kam dann der Abverkauf. Also ja. Das ist eine Phase, da möchte ich nicht im Markt sein. Das schaue ich mir von der Seitenlinie an.
Gehen wir mal zu Kryptowährungen. Also vor allen Dingen Bitcoin war ja genau das Gegenteil von dem, was viele erwartet haben, nämlich ein Ausgleich für fallende Aktienpreise. Wie bewertest du die Kryptowährungen oder siehst du da ein differenzierteres Bild je nach Währung?
Also erstmal ist es für mich keine Währung. Da bin ich tatsächlich sehr bürokratisch unterwegs, denn eine Währung ist immer von einem Staat ein legitimiertes Zahlungsmittel. Es ist ein Krypto, ein Coin oder wie man immer das nennt. Wir sehen es hier am Chart. Es ging steil bergab, der hat sich mehr als halbiert. Das gab es auch schon öfters mal, bevor dann wieder hier so eine Phase des Aufstiegs reinkam. Und das ist meistens initiiert von Marktakteuren, die ja selber im Kryptomarkt aktiv sind. Also ich glaube, diese eine Aufschwungphase war hier zum Beispiel unter anderem, weil Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, auch der CEO von Tesla und so weiter, sagte, dass man mit Bitcoins mittlerweile auch Tesla bestellen kann. Er nimmt es auch als Zahlungsmittel an, ist selber investiert und so weiter und so fort. Das sind dann immer Phasen, wo so eine Kryptowährung nach oben getrieben wird. Aber das ist ja nur die Parade-Kryptowährung Bitcoin. Es gibt ja noch viel, viel andere. Im Kryptosektor finde ich insgesamt spannend. Der Bitcoin ist aber von der Technologie aus meiner Sicht veraltet. Ich persönlich zahle auch nicht mit Bitcoin, kenne auch keinen in meinem Umfeld, der mit Bitcoins zahlt. Und ich glaube, wenn ich so mit meinen Kindern Zeit verbringe, dann fragt man sich natürlich ökonomisch, muss das sein? Ich weiß, es ist eine provokante Frage, aber ich stelle sie jetzt einfach mal. Muss das sein, dass wir in einem Jahr für das Bitcoin-Surfen so viel Energie ausgeben, wie das ganze Land Schweden verbraucht für seine Haushalte, nur um quasi eine Kryptowährung zu haben? Das ist ja auch nichts zum Anfassen. Also ich bin da kein großer Fan von, wie du rauslässt.
Jetzt ist die Volatilität auch noch deutlich höher als bei anderen. Also wenn man so langfristig guckt, nicht über die Zeit jetzt gesprochen, das kann sich ja alles nochmal ganz anders drehen. Aber wenn man mal vor ein paar Monaten historisch zurückgeguckt hat, dann hat ein kleiner Anteil von Krypto im Depot, hat die Volatilität massiv erhöht und die Rendite leicht. Ist ja das, was man eigentlich als Anleger nicht will. Aber was empfiehlst du jetzt aus dem Trading-Gedanken heraus? Wie geht man damit um? Muss man ja besonders aufpassen, oder?
Bei den Trading-Gedanken muss ich immer noch das Volumen mit einbeziehen. Und der gesamte Kryptomarkt, der ist kleiner als die Apple-Aktie. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spitzer Markt. Und wenn da ein großer Akteur wird auch immer Wahl genannt am Kryptosektor, wenn ein Wahl sagt, er verkauft jetzt mal 1.000 Bitcoins oder es kauft so eine große Firma wie Strategy, die eben der größte Bitcoin-Anteilseigner sind weltweit, dann mal wieder zu bei Bitcoins, dann gibt es einen Kursausschlag von 10% in die eine oder andere Richtung und ich möchte die nicht im Depot haben. Deswegen ist das für mich auch als Depotbeimischung, für mich persönlich kommt das nicht in Frage, nein.
Danke dafür, klare Worte. Dann kommen wir doch apropos Stichwort Risiko. Was ist für dich gutes Risikomanagement im Trading?
Das gute Risikomanagement ist oder allgemein auch das Gute im Leben, immer das Gleiche zu tun. Also das, was sich bewährt hat, immer wieder anzuwenden. Das heißt, wenn ich mit einem Stop, ob das jetzt Punkte sind, 50 Punkte im DAX oder ob das ein Geldbetrag sind, 200 Euro Risiko pro Trade, dass ich die immer beibehalte. Und dass ich dann nicht aus einer Situation, aus einer Laune, aus einem Gefühl heraus sage, ach, heute ist es mal ganz anders, heute verzichte ich auf den Stop oder heute weite ich ihn aus oder heute kaufe ich nach, weil das ist vielleicht die Chance des Jahres. Wenn man nämlich zu sowas übergeht, dann ist man gar nicht mehr messbar in seinen Ergebnissen. Und wenn man nicht messbar ist, dann ist man auch nicht mehr projizierbar für die Zukunft. Also man kann auf Basis seiner Ergebnisse aus der Vergangenheit nicht mehr hochrechnen, kann ich denn in den nächsten Monaten vielleicht auch eine konstante Rendite erzeugen. Und wir wollen das ja in anderen Lebensbereichen auch. Also wenn ich mich mal einen Monat nicht fit halte und nicht ins Fitnessstudio gehe, dann weiß ich, ich kriege keine 20 Liegestütze mehr hin im nächsten Monat.
Setzt du die Stops hart oder nur mental? Also setzt du wirklich schon einen Stop-Kurs als Order?
Ich muss sie tatsächlich hart setzen, weil ich in meiner Vergangenheit öfters mitbekommen habe, wenn beispielsweise Donald Trump einen Tweet absetzt, das kann schon mal die Märkte in die eine oder andere Richtung treiben. Und wenn ich in dem Moment gerade mir ein Espresso oder auf Toilette sitze, ja auch wir Trader und Traderinnen haben ja unsere Bedürfnisse, und danach bricht quasi das Depot zusammen, dann hat man es auf die harte Tour gelernt. Also immer hart in den Markt reinlegen, ja.
Ja, und das hat ja die weichen Stop, also nur mental zu setzen und dann zu sagen, ich agiere dann schon, wenn was passiert, hat auch noch die Gefahr, dass man es dann doch nicht tut, weil man sich überlegt, also sich das schönredet und denkt, oh nee, das wird schon noch, ich warte noch mal einen Moment länger, sonst werde ich aus Versehen ausgestoppt.
Genau, ja. Da gibt es so ein schönes Experiment, oder was ist schön, ist es nicht, Entschuldigung, falsche Wortwahl, hatte mir mein Opa noch erzählt, das wurde damals in der Schule praktiziert, ein Frosch in einen Topf setzen mit Wasser, ein bisschen anreichern, der Frosch sitzt im Wasser und langsam erhitzen. Und der Frosch denkt sich, ich habe ganz schön heiße Beine, ich muss ja langsam mal raushüpfen, aber tut's nicht, tut's so lange nicht, bis er tatsächlich zerkocht. Also diesen Zeitpunkt von dem mentalen Stop, dann auch die Reißleine zu ziehen, trifft man nicht.
Und passt du deine Positionsgröße an, wenn die Vola sich verändert? Also reagierst du dann zumindest mit der Size oder?
Ja, die Size, die ändere ich selbstverständlich dann bei stärkeren Schwankungen, wie zum Beispiel heute Morgen hatten wir in den ersten Handelsminuten im DAX Bewegungen von 40, 50 Punkten innerhalb von einer Minute gesehen. Ja, also wenn man dann mit einem Stop von 30, 40 Punkten agiert, kann es passieren, dass man dann 3, 4 Mal hintereinander ausgestoppt wird, ohne dass der Markt sich pauschal bewegt hat. Also innerhalb einer Range, einer Seitwärtsphase nur handelt. Und dann bleibt man entweder, wenn man das ziemlich zügig merkt, dem Markt fern, also platziert keinen weiteren Trade, oder passt auf jeden Fall die Positionsgröße an, damit sich nicht das Minus so hoch summiert, damit du deinen Tages-Stop-Loss erreicht hast und gar nicht mehr handeln darfst.
Und wir haben jetzt gerade schon über den Frosch gesprochen, der seine Beine nicht rauszieht. Welche anderen Denkfehler sind dir noch begegnet in deiner Zeit, bei dir oder bei anderen Tradern?
Ja, dann, wenn wir vom Frosch in Richtung Jesus gehen, übers Wasser laufen können, dass man denkt, jetzt lief es so super duper am Markt, dass man eine Gewinnserie beispielsweise hat. Auch das gibt es logischerweise von 10, 20 oder 30 Trades in Folge, die alle super funktioniert haben. Und da kommt dann die Psychofalle, dass man sich so stark fühlt, so unbesiegbar, dass man vielleicht die Positionsgröße so arg nach oben schraubt, weil man denkt, mit den nächsten 3, 4 Trades habe ich dann auf einmal mein Haus abbezahlt, wenn ich all in gehe. Und gerade dann schlägt natürlich auch die Statistik wieder zu und es kommt ein Minus-Trade. Also das sollte man auch auf gar keinen Fall tun.
Was ist aus deiner Sicht teurer? Zu schlecht einzusteigen, also im falschen Moment einzusteigen, oder die Disziplin dann wegzulassen?
Immer die Disziplin weglassen, weil viele Verfechter von der Fundamentalanalyse beispielsweise sagen, Charttechnik ist sowieso Quatsch, da kann man auch eine Münze werfen. Wenn man das mal unterstellt für die charttechnischen Trader, dann ist der Einstieg ja gar nicht so wichtig. Und es gibt ganz viele Experimente mit Tradern, die sagen, man steigt irgendwo ein, über das Risikomanagement werde ich trotzdem profitabel. Also das ist auf alle Fälle die höhere Gewichtung.
Gucken wir mal voraus in die nächsten Wochen. Wir hatten ja am Anfang die Frage und es hat sich ungefähr gleich die Waage gehalten. Also von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier hat ein Drittel ungefähr gedacht, das ist schnell wieder rum. Ein Drittel hat gedacht, das ist nicht schnell rum, und ein Drittel hat keine Meinung dazu. Was denkst du, was erwartest du für die nächsten Wochen?
Also rein an der Historie, wie der Markt mit Krisen umgeht, kommt, wenn eine Krise ist, entweder relativ schnell gelöst, wie die Corona-Pandemie-Zeit, dass man dann auch wieder dazu übergeht, zur Normalität in der Wirtschaft überzugehen. Und dann sind die Kurse, die ja immer schon die Zukunft einpreisen, dem schon vorausgeeilt. Das heißt ja auch, so eine schnelle Erholung kommt, wenn die ersten Anzeichen eine Lösung, also im Falle vom Iran-Krieg, wenn Friedensverhandlungen angedeutet werden, dann ziehen die Märkte schon an, dann preisen die schon zum Teil ein, dass das Ereignis eintritt. Da muss es noch nicht mal geschehen sein, die müssen noch nicht mal am runden Tisch zusammensitzen. Und ich denke, dass dann auch der andere Effekt zum Tragen kommt, falls eben die Krise länger anhält. Und das sehen wir beim Ukraine-Krieg, der hält nun schon einige Jahre an, aber die Wirtschaft und auch das Sentiment der Trader, das stumpft so ein bisschen ab. Ja, also man hat die ersten Raketeneinschläge in Kiew zum Beispiel noch in allen Medien sehr stark und auch sehr despektierlich da kommentiert. Und heutzutage ist das nicht mehr die erste Schlagzeile, sondern vielleicht nur noch auf Seite 4 oder 5. Und das könnte beim Iran-Krieg, je länger er dauert, natürlich auch so sein, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt und deswegen auch die Kurse wieder nach oben laufen.
Wo informierst du dich über solche Signale, wie dass der Wechsel schon in den Preisen drin ist und das Marktsentiment an der Stelle?
Beim Sentiment kann man es eigentlich relativ einfach halten. Also ich kenne Trader-Kollegen, die sich alle Newsletter, die es gibt im Finanzbereich, abonnieren und frühest einmal nur die Überschriften durchscrollen und daraus das Sentiment ableiten. Ja, wenn alle negativ drauf sind, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass die gleich verkaufen wollen, sondern vielleicht haben die schon verkauft, ja, und sind deswegen negativ. Also man geht ja auch nicht an den Börsenstammtisch und
Ja.
sagt, die VW-Aktie ist total toll und kauft danach erst die VW-Aktie. Meistens hat man sie ja schon gekauft und sucht
Ja.
andere, die sie nach einem kaufen. Also das ist so eine ganz einfache Sentiment-Angelegenheiten mit Nachrichten schauen, rechts, links. Und ansonsten für einen kurzfristigen Bereich fokussiere ich mich tatsächlich auf die Charttechnik und lasse dieses Grundrauschen, dieses Finanzentertainment, nenne ich es eben gerne, einfach außen weg, um meinen Geist nicht zu verwirren.
Ja, es gibt Leute, die nennen das auch gerne Finanzpornografie. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, ja. Was ist dein wichtigster Rat? Das ist dein wichtigster Rat an alle Traderinnen und Trader, die jetzt hier dabei sind.
Der wichtigste Rat kann nur sein, dass man sich selbst am Markt finden muss. Und da sagen ja auch viele Psychologen, man tradet nicht den Markt, man tradet sich selbst. Also jeder hat Glaubenssätze aus seiner Kindheit, jeder hat ein Risikomäntelchen an, dass er so und so viele Punkte oder Euro verlieren kann und trotzdem noch relativ locker durch den Tag gehen kann. Und das herauszufinden und das dann zu kombinieren mit dem richtigen Instrument und dem richtigen Markt, das ist, glaube ich, die größte Hürde. Und danach kommt nur noch, in Anführungsstrichen, die Disziplin, immer wieder das Gleiche umzusetzen, zum Tragen. Und dann müsste es laufen.
Ja, das gilt auch nicht nur fürs Traden, das gilt ja auch für die langfristige Geldanlage kombiniert mit ein paar taktischen Satelliten, dass man sich auch einen Weg findet, was man selbst möchte und einen Weg findet, wie man selbst auch das erfassen kann, was passiert. Also genau wie man den Baum macht mit seiner eigenen Depothaltung, ähnlich dieser Yoga-Pose, also einfach in der Balance zu bleiben. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen. So, ich guck mal, das haben wir beantwortet. Ah ja, Isabel möchte wissen, ob man vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage die Abstände im Rebalancing verkürzen sollte. Also ich denke mal, das ist jetzt hier eine etwas auf das längerfristige Komponente des Depots ausgerichtete Frage. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, ich habe eine Meinung zu. Das ist ja von ganz vielen Robo-Advisern zum Beispiel auch so ein bisschen negativ aufgefallen, dass wenn die nach starren Kriterien dieses Rebalancing immer vornehmen und das dann auch, wie gerade die Kollegin hier fragte, in kürzeren Abständen, dass es zu ständigen Umschichtungen kommt und dass so eine Unruhe reinbringt ins Depot. Ich halte das nicht für den besten Weg. Langfristig haben auch Studien gezeigt, dass wenn man die drei stärksten Tage des Jahres verpasst, und das kann ja passieren bei so einem ständigen Rebalancing, dass das eine Performance von 1 bis 2% pro Jahr kostet. Und da würde ich lieber dann eine Buy-and-Hold-Strategie mit zum Beispiel dem ETF auf einem Gesamtmarkt einfach in der Schwächephase nutzen, um zuzukaufen.
Ja, unbedingt. Also gerade für dieses Langfristige denke ich ja auch, das macht maximal Sinn, einmal im Jahr zu schauen, ob man noch seine Aktien versus Anleihenquoten einigermaßen hat oder ob nicht Gold viel zu teuer geworden ist, weil man will ja auch nicht mit 30% Gold im Depot da sitzen, aber nicht viel häufiger. Das ist, ich nenne das dann immer, um bei deiner Yoga-Pose zu bleiben, lieber wegatmen, was da gerade passiert, als
Ja,
zu
sehr gut.
hektisch zu werden. Jetzt möchte Merhabit wissen. Macht es denn jetzt noch Sinn, in Rohstoffe wie Öl und Gold zu investieren?
Wie immer an der Börse, wenn du dran glaubst, dann macht es immer Sinn. Also ich kenne die Zukunft auch nicht, erkennt niemand von uns. Man weiß, dass bei vielen Rohstoffen, die irgendwann zur Neige gehen, also gerade Rohöl ist ja dann in 10, 20 Jahren alle und auf Basis dessen in den Rohstoffmarkt breit gefächert, also nicht nur auf Rohöl, sondern da gibt es ja auch seltene Erden und gibt es ja ganz viele andere Rohstoffe, die wir für unseren täglichen Bedarf brauchen, macht das schon Sinn, ja.
Danke dafür. So, jetzt nehme ich mal eine vor. Die anderen haben wir alle schon auch vorab eingereicht. Da haben wir schon beantwortet. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Das ist für mich auch neu, dieses System. So, zack, ich muss sie nochmal schicken, ja. Wie kann ich aktuell Chancen am besten erkennen?
Ich regel das Ganze über die Charttechnik. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Abwärtstrend, ich hatte es am DAX mit der Abwärtstrendlinie gezeigt, da kann man genauso am Bitcoin und an anderen Assets festmachen, die gerade im fallenden Modus sich befinden. Sobald aus dem fallenden Modus heraus die Aktie oder das Asset wieder steigt und den Abwärtstrend verlässt, dann gibt es ja bei vielen Marktakteuren dann auch ein Signal in der Software, dann springen die wiederum auf und dann kommt die Spirale quasi in die andere Richtung in Bewegung. Und das Momentum geht wieder nach oben und da möchte ich dabei sein.
Also auf die Charts gucken. Guter Tipp. Und das ist jetzt genau der Moment. Jetzt haben wir hier keine Fragen mehr von euch. Wenn ihr Fragen an Andrea stellen möchtet, tut's nun. Ich habe noch eine Frage. Wo findet man dich, wenn man mehr von dir hören, sehen, lesen möchte?
Habe gerade das Fenster hier weggeklickt, aber auch für mich ist das Webinar sofern neu. Die ist ja hinterlegt, die Präsentation. Ich schalte sie mal ein. Also auf den klassischen Social Media Kanälen, YouTube beispielsweise, bin ich jeden Tag mit einem Analysevideo entweder zu einer Einzelaktie oder zu den Gesamtmärkten vertreten. Da einfach gerne nach meinem Namen suchen: Andreas Bernstein Trading, vielleicht noch dazu eingeben als Schlagwort. Und das Ganze gilt auch für Instagram oder für einen Podcast, wo ich ab und zu auch spannende Interviewgäste habe.
Prima, danke dafür. Und ich habe die, wir streamen ja auch parallel auf YouTube, das habe ich gar nicht verteckt. Nicht dran gedacht. Aber ich werde auf jeden Fall die Aufzeichnung ja dann hochladen und deinen Kanal mit vertaggen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und ich wünsche dir wie allen gute Nerven. Und aber wer gute Regeln hat, kommt da ja sicher durch. Vor allen Dingen nicht impulsiv handeln und die eigenen, soll ich sagen, die eigenen Strategien vergessen. Na, jetzt gibt
Sehr
es doch
schön
noch.
zusammengefasst.
Ja.
Dankeschön.
Und hier kommt auch von Clemens ein super Danke und alles Gute und möglichst entspannte Tage wünsche ich allen Anlegerinnen und Anlegern hier.